Finja, wusstest du, dass laut Statista 79% aller Haushalte über einen Garten oder andere Außenflächen wie Balkon oder Terrasse verfügen?
Nee, das wusste ich nicht, aber das freut mich total zu hören, Simon.
Und dass 42% der Gartenbesitzer, also fast die Hälfte, gern viel Zeit mit dem Gärtnern verbringen würden, aber möglichst wenig Arbeit mit dem Garten haben möchten. Durchschnittlich 11 Stunden pro Woche verbringen Gartenbesitzer in den Monaten März bis Oktober im Garten.
Das ist eine Menge. Und diese 11 Stunden, was impliziert das? Auch so ein bisschen Grillen?
Alles, also wirklich Gartenarbeit, aber vielleicht auch Grillen, einfach nur im Garten sitzen, ein bisschen gucken. Genau weiß ich es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Grillen auch zum Beispiel
dazu gehört. Aber das ist doch schön.
Ich finde einfach, das zeigt, welch hohen Stellenwert der Garten bzw. das Gärtnern bei uns in der Gesellschaft hat. Das Interesse ist also irgendwie extrem hoch, beziehungsweise es war wahrscheinlich immer hoch. Ich persönlich hatte nur nie dieses große Interesse daran, aber diese Statistiken haben mich da jetzt auch eines Besseren belehrt. Und gerade bei den Jüngeren, das ist auch aktuell wirklich Trend, dass die sich immer mehr für Garten interessieren. 70% unter den 20- bis 29-Jährigen verbringen mehr Zeit im Garten, als das Menschen in dem Alter früher noch getan haben.
Mega, da geht mein grünes Herz auf. Und das bekräftigt mich auch, das hier alles weiterzumachen mit dir.
Ne?
Dass die jungen Leute Bock drauf haben und dass da noch einiges geht. Finde ich schön.
Es ist eine Faszination Garten, würde ich sagen. Und eine Person, auf die Faszination Garten mindestens genauso zutrifft wie auf dich, Fenja, ist unser heutiger Gast dieser Folge. Wir sind nämlich in unserem Garten-ABC beim Buchstaben I angekommen und haben deswegen eine Garteninfluencerin eingeladen. Sie ist aber viel mehr als nur eine Garteninfluencerin. Sie ist ausgebildete Tageszeitungsredakteurin, Journalistin, Bloggerin und Buchautorin. Über ihr letztes Buch Pflückbar sprechen wir später auch noch. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Melanie Oehlenbach.
Hallo Simon, hallo Fenja. Danke, dass ich hier sein darf.
Sag mal, Melanie, wenn ich dich jetzt irgendwie nicht kennen würde und ich würde dich abends in einer Kneipe auf ein Bier treffen, was würdest du mir eigentlich erzählen, was du beruflich machst?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde sagen, ich bin Gartenjournalistin.
Kannst du mir mal, weil wir wollen jetzt mal so ein bisschen darauf eingehen, wie du eigentlich zu diesem ganzen Thema Garten und was du alles machst gekommen bist. Kannst du mal so ein bisschen aus deiner Vita erzählen? Also ich habe nämlich gelesen, dass du auf einem Resthof mit Garten, Streuobstwiesen, Hühnern und Kaninchen aufgewachsen bist. Ist das wirklich der Ursprung deines ganzen Gartenwissens? Kann man das so sagen?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist also eine prägende Geschichte. Wenn man irgendwo aufwächst, wo es natürlich sehr schön grün ist, wo es blüht, wo es was Leckeres zu essen gibt, wo noch was hoppelt oder kräht, ich glaube, das prägt einen für ein ganzes Leben. Und irgendwann später kommt man da wieder zurück. Du hast ganz recht gesagt, ich bin im Süddeutschen aufgewachsen, in einem Dorf, und bei uns gehörte Gärtnern oder ja auch die Streuobstwiesen, alles, was sozusagen irgendwie zu einem Leben auf dem Lande dazugehört, auch einfach dazu. Es war nicht so romantisch, wie man sich das manchmal vorstellt. Es war nicht so ganz bullerbühhaft. Und ich war dann auch sehr, sehr froh, als ich dann zum Studium einmal in eine größere Stadt kam. Und dann habe ich auch das ganze Thema Garten und in der Erde buddeln ein bisschen vergessen, bis es dann ja vor 10 Jahren mich dann wieder so ein bisschen gepackt hat. Soll ich einfach weitererzählen, wie es dann so
gut
kam?
Alles gut, du kannst es dir erzählen, wie du möchtest.
Du hast ja schon gesagt, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Tageszeitungsredakteurin, und wir haben damals in der Ausbildung auch ein Projekt gemacht. Wir haben einen Blog aufgesetzt. Jetzt kommt der Faden von ganz hinten. Und wir haben einfach gesagt, wir schreiben über ein Thema, das uns Spaß macht. Und ich wusste nicht, was ich machen wollte. Ich fand das Thema Blog total cool. Ich konnte endlich über ein Thema schreiben, so viel ich wollte, ohne dass mir sagte, du musst so und so viele Zeilen schreiben, du musst 3 Fotos einfügen, wie man das ja auch im Tageszeitungsjournalismus so kennt. Und ich saß dann da, habe überlegt, ich mache was über Bücher, ich mache was über das Thema Reisen, ich mache vielleicht was über das Thema Essen. Und es gab schon so viele Blogs zu diesem Thema. Und irgendwann sagte eine Freundin, schreib doch was über deinen Balkongarten. Und ich habe gedacht, ja, dann schreibe ich was über meinen Balkongarten. Ich bin ein Jahr vorher gerade angefangen mit einer Tomate, ein bisschen Basilikum und ein paar Kartoffeln, die ich dann einfach mal eingepflanzt habe und geguckt habe, was so kommt. Und aus diesem Projekt, aus dieser, ich will jetzt nicht sagen Schnapsidee, aber aus diesem Impuls heraus ist inzwischen, ja, ich will jetzt nicht sagen mein Leben geworden, aber es fühlt sich manchmal so an, Also ich habe mich dann auf das Thema Gärtnern spezialisiert im Journalismus, habe dann angefangen, dann mehr zu bloggen, dann auch für Tageszeitungen zu schreiben, unter anderem halt auch für die NWZ. Ich habe für Magazine geschrieben, mache jetzt eine Radiosendung, habe Bücher geschrieben, mache Workshops, Vorträge. Und es ist einfach so eine Bereicherung für mich. Und wenn wir jetzt wieder bei der Kneipe sind, spätestens wenn ich das Wort Garten in den Mund nehme, es ist so ein schöner Icebreaker, wenn man überall ist und sagt, man hat was mit Gärtnern zu tun. Meistens kommen natürlich die Fragen, was halt nicht funktioniert und wie man was besser machen kann. Aber es ist ein so wichtiges gesellschaftliches Thema, es bewegt die Leute so und ich freue mich, dass ich da einfach total eintauchen kann.
Was würdest du sagen, wie viele Stunden am Tag verbringst du gedanklich mit dem Thema Garten?
Ich will jetzt nicht sagen 24 Stunden, weil ich zwischendrin auch noch mal schlafe.
Du träumst vielleicht davon.
Ich träume auf jeden Fall davon. Also das Thema Garten bewegt mich total. Ich bin jetzt hier aus Bremen nach Oldenburg gekommen und ich merke ja auch, ich gucke aus dem Fenster, ich schaue, was blüht, ich schaue, was irgendwo wächst. Ich gucke mir Gärten total gerne an oder ich auch gucke mir auch Balkone an. Ich lasse mich inspirieren und ich finde es einfach für mich, ich will jetzt nicht sagen, das klingt jetzt total, ich habe keine anderen Interessen mehr, im Gegenteil, ich habe noch viele andere Interessen, aber irgendwo taucht das Thema Garten oder Natur immer wieder auf, weil es uns ja hoffentlich immer mehr umgibt.
Wir haben ja unser Garten-ABC, da hast du ja wahrscheinlich schon von gehört, wir sind jetzt beim Thema I wie Influencer oder beim Buchstaben I wie Influencer. Deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil wir dachten irgendwie Influencer, das ist ja schon ein Thema. Wir sind hier in der Mediengruppe, wir sind im Online-Bereich unterwegs und so weiter. Würdest du dich überhaupt als Garten-Influencerin bezeichnen?
Ich finde, das ist eine große Bezeichnung, Influencer zu sein. Ich habe da einen großen Respekt vor für alle, die das wirklich professionell machen, also Influencer oder Influencerin zu sein, weil das ist wirklich ein Knochenjob und 24 Stunden. Ich würde mich tatsächlich nicht so bezeichnen, in dem Sinne, wie ich es verstehe, sprich, ich bin dafür viel zu wenig in den sozialen Netzwerken unterwegs. Ich habe zwar einen Instagram-Account, bin auch auf Facebook und habe auch einen Pinterest-Account, aber dafür mache ich viel zu wenig, um jetzt wirklich unter den klassischen Influencer Begriff zu fallen. Und ich habe noch einen Blog, den ich noch nebenbei bestücke. Das sind dann alles so Projekte, die dann neben der Arbeit letztlich dann ja laufen. Deswegen sage ich auch immer, ich bin Gartenjournalistin. Aber ich nehme mal an, das, was ich mache, das, was ich tue oder das, was ich auch auf meinen Vorträgen erzähle oder halt auch in der Kneipe oder im Café, das hat wahrscheinlich schon einen gewissen Einfluss auf die Leute.
Genau, und das ist ja auch das, was das Wort eigentlich auch sagt. Ne? Du beeinflusst die Leute. Also du hast jetzt über deine Leidenschaft gesprochen für den Garten. Was bewegt dich, dieses Wissen, das du dir in den ganzen Jahren angelernt hast, was bewegt dich, dass du das weitergeben möchtest? Wofür brennst du dabei? Warum sagst du, warum will ich das weitergeben? Also kannst du das erklären? Kannst du das beschreiben?
Habe ich schon öfters drüber nachgedacht. Also man sagt ja gerne, so Leute, die eine besondere Leidenschaft haben, haben auch so eine Missionierungsidee. Ich glaube, ja, vielleicht hat man manchmal so durch die Begeisterung diesen Eindruck davon, aber ich finde es total wichtig, Wissen, das man hat, auch zu teilen. Weil wenn man Wissen nicht teilt und es nicht weitergibt, dann ist es irgendwann verschwunden. Also spätestens, wenn ich mir die Radieschen von unten irgendwann mal angucke, ist mein Wissen dann natürlich auch weg. Und vielleicht ist das jetzt kein großer Verlust, weil es noch viele andere Leute gibt, die dieses Wissen haben. Aber wenn jeder so denken würde, dass wir das Wissen für uns behalten, ja, dann ist irgendwann Wissen verschwunden. Und deswegen finde ich ganz wichtig, dass man sich austauscht, miteinander und voneinander lernt. Und das mache ich auch total gerne. Meistens dann eher face-to-face, also mit den Leuten im Gespräch, statt dann über Social Media. Aber das finde ich einfach total bereichernd und das darf man nie vergessen. Wissen muss geteilt werden, damit es auch am Leben bleibt.
Wenn du jetzt jemanden treffen würdest, der zu dir sagen würde, du Melanie, Butter bei die Fische, ich habe mit Garten nichts am Hut und es interessiert mich auch nicht. Wie würdest du dem eventuell entgegentreten? Wie würdest du ihm dieses Thema, dieses sich da, also Garten im Allgemeinen, Pflanzen, Gärtnern, Balkon, Terrasse, wie würdest du versuchen, ihm vom Gegenteil zu überzeugen? Oder würdest du sagen, nee, also wenn du wirklich da gar kein Interesse dran hast, dann bist du auch, dann kann man dir auch nicht helfen sozusagen. Wie würdest du dem entgegentreten?
Also ich würde niemanden zwingen, sagen, wenn er keine Lust hat aufs Gärtnern oder sich für das Thema Natur nicht interessiert, finde ich das natürlich immer sehr, sehr schade. Aber ich bin nie jemand, der dann hingeht und sagt, das ist total wichtig für uns alle, auch wenn ich davon überzeugt bin, persönlich, dass es total wichtig ist und viele andere Menschen auch so denken. Ich glaube, diesen Einfluss merkt man vielleicht früher oder später selber und man würde jetzt nicht vielleicht den Leuten das Gärtner näher bringen, sondern man versucht das auf einem anderen Weg. Aber ich würde niemanden zwingen, weil es, glaube ich, aufgezwungenes Wissen oder auch diese, ich sag jetzt mal wirklich Missionierungs- Gedanke im negativen Sinne, dieses Belehren, das bringt nichts. Ich glaube, die Erfahrung muss man machen und das kann man im Kleinen tun, wenn man dann durch die Gegend läuft und sich vielleicht über irgendwie Müll in der Landschaft aufregt und dann kann man dieses Thema halt auch gut aufgreifen oder man schaut sich einfach an, was in der Gegend wächst und manchmal kriegt man die Leute auch übers Thema Essen ganz oft, klar, logisch, also was man so essen kann, da ist der Sprung in den Garten irgendwie sehr nah, aber ich würde niemanden jetzt aufzwingen, Gärtner oder Gärtnerin zu werden.
Du hast vorhin erwähnt, du hast einen eigenen Balkon, wo du dein eigenes Gartenreich quasi angebaut hast. Wenn ich richtig informiert habe, ist der nur in Anführungszeichen 6 Quadratmeter groß.
Knapp.
Wenn ich dich jetzt so höre und weiß, du beschäftigst dich so viel mit Garten, du schreibst einen Blog, du bist Journalistin und so weiter und so fort, dann denke ich, du hast einen riesen Garten zu Hause, wo du da die Ecke hast und da die Ecke. Wie kommt es, dass du eigentlich nur so einen kleinen Balkon hast? Hast du irgendwie Not zur Tugend gemacht oder wie ist es dazu gekommen?
Also ich muss jetzt mal gleich so eine kleine Bombe platzen lassen, weil viele das wirklich nicht wissen. Ich habe tatsächlich inzwischen einen Garten. Mhm. Ich habe vor 10 Jahren oder ja doch vor 11 Jahren angefangen auf dem Balkon, aus der Not heraus, weil ich einfach wissen wollte, was geht auf dem Balkon? Was geht wirklich auf kleinem Raum? Was geht im Kübel? Geht das Gleiche, was auch irgendwie ich als Kind im Garten gesehen habe? Und weil einfach so viele Menschen in der Stadt eher den Balkon als den Garten hinterm Haus oder auch einen Schrebergarten haben. Dazu kommt der Faktor Zeit natürlich auch immer. Ich hatte überhaupt keine Zeit, mich um einen großen Garten zu kümmern, weil ich wusste, wie viel Arbeit das ist. Da muss man dann jäten und dann auch regelmäßig gießen und rausfahren und so. Und da habe ich zu dem Zeitpunkt gesagt, nee, das will ich nicht machen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, Not zur Tugend, was geht auf dem Balkon und habe dann einfach losgelegt.
Kurz für dich, ich habe in meinem Leben mit Garten und Gärtnern nicht viel am Hut gehabt. Meine Mutter hat immer wahnsinnig schön und viel im Garten gearbeitet. Und ich musste hier und da mal helfen, aber für mich war das immer so, oh nee. Aber jetzt, wo ich ein bisschen älter geworden bin, vielleicht ein bisschen reifer geworden bin, merke ich, wie schön ein Garten eigentlich ist. Wie schön es ist, wenn du deinen Balkon einfach herrichtest. Und deswegen mache ich ja jetzt unter anderem auch diesen Podcast mit Fenja, um mich da so ein bisschen mit dem Wissen anzureichern. Und hoffe, dass das bei mir nämlich auch einfach passiert. Dass ich dann auch einfach mal anfange, das tue ich jetzt tatsächlich auch parallel zu diesem Podcast, dass ich anfange. Und natürlich gibt es auch mal Rückschritte. Also bei mir ist auch schon mal eine Pflanze eingegangen und ich frage mich, hä, wieso und weshalb und warum. Aber einige Pflanzen wachsen und gedeihen auch. Und das ist für mich einfach die pure Motivation an der Stelle.
Aber ganz ehrlich, das passiert mir auch noch. Ich habe auch Pflanzen, bei denen ich manchmal sage, wir passen offensichtlich irgendwann nicht zusammen. Was natürlich viel wichtiger ist, dass vielleicht die Pflanze und der Standort nicht zusammenpassen. Jetzt gehen wir schon mitten in die Geschichte irgendwie rein, worauf man vielleicht achten könnte oder sollte. Das Wichtigste ist, dass man anfängt. Also du hast jetzt angefangen und ich glaube, viele denken, man guckt in Gartenmagazinen und sagt, so etwas haben die Leute, das sieht total schön aus, sei es Balkon oder dann natürlich auch im Garten. Und ich finde, das Wichtige ist, dass man erstens anfängt und dass man denkt, die Leute brauchen, die Gärten oder die Balkone brauchen viele, viele Jahre, bis sie so schön aussehen, weil die Pflanzen erstmal wachsen müssen und weil natürlich immer mal wieder was schief geht. Dann geht aber was anderes total gut. Und auch mir passiert das einfach. Das Jahr, die Jahreszeiten sind immer anders. Dann kommt mal ein Tier vorbei, was vorher nicht war. Also sich nicht demotivieren lassen, sondern es als Lernprozess dann auch nehmen und zu sagen, super, ich habe schon mal eine Tomate geerntet und wenn es nur die erste ist, ist die beste, die man je gegessen hat.
Hast du mal in all den 10 Jahren, die du jetzt schon deinen Balkon betreibst, sage ich jetzt einfach mal, hast du da mal einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, oh, funktioniert gar nicht und wo du wirklich vielleicht auch mal demotiviert warst und gedacht hast, vielleicht sollte ich das irgendwie lassen, weil das ist nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Gab es auch mal einen Moment, wo du gesagt hast, oh, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend oder warst du eigentlich immer guter Dinge?
Es ist nicht anstrengend gewesen jeweils, aber ich habe halt gemerkt, seit ich jetzt 2, 3 Jahren diesen Garten ummodle und den ich wirklich komplett, sag ich jetzt mal, von Kirschlorbeer und Thuja-Hecke und Rhododendron und was sonst so wächst, irgendwie befreie, dass dann der Balkon ein bisschen hinten runterfällt. Das Schöne ist aber, dass dieser Balkon tatsächlich auch ohne mein Zutun sich super am Leben inzwischen erhält. Also ich bin wahrscheinlich auch eher eine faule Balkongärtnerin oder auch eine faule Gärtnerin und setze dann auch drauf, dass die Pflanzen eigentlich sich selber vermehren, dass die Vögel ein bisschen helfen bei der Aussaat oder auch der Wind. Und das ist schön, weil manchmal muss man einfach nur gießen. Ich habe ein Dach über dem Balkon, also von daher muss ich auf jeden Fall ab und zu mal ein bisschen Wasser rausbringen. Aber es wächst von alleine. Und das ist irgendwie so faszinierend, wo man denkt, selbst wenn man gar nicht viel macht, man sitzt im Grün. Super.
Ja, ich spanne jetzt mal den Bogen. Also es war total spannend, dir zuzuhören, muss ich sagen. Ich hänge an deinen Lippen. aber ich spanne jetzt mal den Bogen. Du hast schon einige Bücher geschrieben. Das neueste ist die Pflückbar, sag ich jetzt mal. Da geht es auch um das Gärtnern auf dem Balkon. ohne jetzt wirklich zu viel zu verraten, in ein paar Sätzen, worum geht's da? Einfach für die Hörerinnen und Hörer, worum geht's da direkt? Was ist das Hauptthema?
Das Hauptthema ist, Essbares auf dem Balkon anzupflanzen. Das war ja einer meiner Hauptmotivationsgründe. Ich wollte keine Geranien, ich wollte keine Petunien, sondern irgendwelche Zierpflanzen, sondern ich wollte was Essbares auf dem Balkon ausprobieren. Und da ist die Pflückbar voll von. Und da gibt es Tomaten drin, da gibt es Hirschhornbegericht, da gibt es auch Beeren und Obststräucher. Also alles, was man ausprobieren kann. Es ist nur ein kleiner Bruchteil, weil ich weiß inzwischen, dass es viel, viel mehr gibt. Und das Schöne an dem Buch, oder sage ich jetzt mal das Besondere an dem Buch, ist, ich stelle nicht nur die Pflanzen vor, sondern wir gehen durch die Jahreszeiten. Viele denken ja auch, ach ja, Balkon, das fängt dann so im April irgendwie an und hört dann so, ja, spätestens mit den Sommerferien oder dann im Herbst auf. Tatsächlich kann man auf dem Balkon das ganze Jahr hindurch gärtnern. Im Winter hat man natürlich andere Pflanzen als im Sommer und wir gehen einfach so durch die Jahreszeiten, sodass man ja von Frühling bis Winter immer was zu naschen, was zu knabbern oder auch dann zu ernten hat.
Das finde ich total toll, dass du das jetzt gerade sagst, dass es immer was zu naschen oder was zu ernten gibt, weil hier auch gerade bei uns in der Abteilung wird immer gesagt, okay, Fenja macht die Gartenzeit, auch im Winter, Oktober ist ja gar nicht mehr so viel zu tun auf dem Garten, aber ich finde, Garten geht immer, da ist immer irgendwie was los, ne? Also ich finde das total toll, dass du das jetzt gerade bestätigst und nochmal gesagt hast.
Ja, und ich finde, der Winter, jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Balkon, aber im Garten natürlich auch, ist eine der aktivsten Zeiten, weil man natürlich nochmal umpflanzt oder nochmal neu plant, gerade die Gehölze, die gesetzt werden, das ist im Balkon ein bisschen anders, aber da kann man halt sehr, sehr viel ernten und man kann natürlich auch ganz wunderbar irgendwie den Tieren einen Unterschlupf bieten oder man kann auch Tiere beobachten, also gerade die Vögel zum Beispiel, das ist immer ein großes Spektakel. Das ganze Jahr, aber natürlich dann auch nochmal besonders im Winter.
Ja, das mache ich auch sehr gerne. Ich setze mich einfach hin und dann brauche ich keinen Fernseher mehr.
Ja.
Sag mal, Melanie, wir wollen mal ein bisschen konkret werden. Wie nutze ich eigentlich den Platz auf meinem kleinen Balkon am besten? Was würdest du jemandem sagen, der auch einen Balkon hat und da noch gar nichts hat?
Der noch gar nichts hat. Also ich würde mir als erstes den Balkon sehr genau anschauen. Sprich, was hat der für eine Ausrichtung? Steht da vielleicht ein Baum vorne dran, der das Licht wegnimmt? Wie ist es mit dem Wind? Also wir gehen ja immer davon aus, dass man sagt, oh, Ostausrichtung oder Südausrichtung. Aber es gibt ja noch ganz viele kleine Faktoren. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil man braucht Jahre, nicht nur um einen Garten, sondern auch um einen Balkon eigentlich kennenzulernen und seine Besonderheiten. Aber ich würde schon mal sagen, so die grobe Ausrichtung ist schon mal ganz gut. Und wenn man dann sagt, ja, ich habe jetzt so wenig Platz, dann kann man natürlich wunderbar in die Höhe gärtnern. Solange es natürlich auch immer der Balkon aushält. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, wo ich immer sage, wir haben immer große Wünsche und ich auch hätte gerne wahrscheinlich irgendwie so einen ganzen Streuobstwiese auf dem Balkon, aber das weiß ich, das geht halt nicht, weil der Balkon es vom Gewicht nicht aushält. Deswegen sollte man sich vorher ganz gut informieren, wie viel kann der Balkon tragen, wo kann ich etwas anbringen, sprich, kann ich das Balkongeländer nutzen oder muss ich die Kästen nach innen hängen, kann ich die Wand anbohren, kann ich die Decke anbohren, gerade wenn man gedämmte Sachen hat, also da ist natürlich dann immer etwas schwieriger dann zu arbeiten. Aber man kann mit Regalen zum Beispiel wunderbar in die Höhe gärtnern. Das habe ich mal gemacht. Dann hat man einfach verschiedene Fächer. Man kann auch aus einer Palette, die man hochkant hinstellt, die Fächer unten dann zumacht. Dann kann man da auch Kleinigkeiten reinpflanzen. Also man kann, wenn man in die Höhe geht, den Raum wirklich ganz gut nutzen.
Was ja heutzutage immer ein Thema ist, ist natürlich das Thema Budget, also Geld. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die ja sich mit dem Thema Garten einfach nicht so auskennen, denken, oh, Pflanzen super teuer, Erde teuer, Equipment teuer. Ist das so oder bist du dann eher so Team Do-It-Yourself, schön günstig, aber da kann man eine Menge draus machen. Wie siehst du das Thema Budget?
Also ganz ehrlich, es ist ja so ein Prozess und alle, heute kann man irgendwie wunderbar von den ganzen Fehlern profitieren, die ich alle in 10 Jahren dann gemacht habe, weil ich habe super viel gelernt und auch ich bin losgezogen, habe gesagt, ich brauche neue Balkonkästen, ich brauche auf jeden Fall eine Gießkanne, ich brauche Erde und ich brauche dies und das und ach, das sieht ja auch noch ganz hübsch aus und ich habe wahnsinnig viel Geld ausgegeben, wahnsinnig viel Geld und heute fasse ich mich in den Kopf und denke mir, das hätte man viel einfacher haben können und deswegen denke ich mir, wenn man gerade anfängt und sagt, ich habe ein kleines Budget oder ich will es einfach mal ausprobieren, es gibt vieles, was man schon im Haushalt hat. Also fangen wir mal bei den Gefäßen an. Rumfragen. Es gibt immer jemand, der irgendwo einen Balkonkasten hat und ihn nicht mehr braucht. Gerade, ich weiß nicht, wie es in Oldenburg oder umzu ist, in Bremen gibt es so eine Kultur, man stellt es auf den Gehweg und man nimmt es einfach mit. Da findet man total viel. Was ich auch gerne empfehle, ist einfach mal auf dem Wochenmarkt bei den Obsthändlern zu fragen, ob man irgendwie so eine Obstkiste haben kann. Die ist nicht super stabil, aber die hält 2 Jahre und den gärtner ich im Prinzip auch. Und die kosten nichts. Also es ist ganz offen Dankeschön oder man guckt in den Kleinanzeigen. Also es gibt auf jeden Fall schon mal Gefäße. Man kann natürlich auch losziehen, was ich auch schon gemacht habe, seine eigenen Schuhe oder Handtasche und Gummistiefel zu bepflanzen. Da würde ich nur irgendwie sagen, auf jeden Fall ein Loch in den Boden, damit das Wasser abfließen kann und vielleicht nicht unmittelbar was Essbares anbauen. Zumindest bei meinen Gummistiefeln hätte ich das nicht gemacht. Ja, und wenn wir bei Erde sind, ich glaube, das ist so der zweite große Faktor, da würde ich tatsächlich nicht sparen. Also ich würde auf jeden Fall torffreie Bioerde nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Pflanzen gut versorgt sind und die ist tendenziell natürlich teurer als die torfhaltige, aber da achte ich einfach aus Umweltschutzgründen drauf, unbedingt. Und bei den Pflanzen, ja, da kann man eine gute Mischung machen. Also Saatgut ist immer wesentlich günstiger als eine einzelne Pflanze. Aber man kann Pflanzen natürlich auch von jemand anderem bekommen. Sprich auch da tauschen, rumfragen, ausprobieren. Es gibt ganz viele Pflanzenbörsen. Es gibt Leute, die dann Sachen im Internet irgendwie anpreisen, weil sie zu viele Tomaten angezogen haben, so wie ich auch. Ich habe immer, was weiß ich, vor Jahren immer 50 Tomaten auf der Fensterbank gehabt und wusste, die kriege ich nie unter, selbst im Garten nicht. Und die habe ich dann einfach verschenkt. Und so dieses Netzwerken finde ich total schön, dass man nicht nur Wissen austauscht, sondern dann auch ja Geräte beziehungsweise dann halt vor allem Pflanzen und Saatgut.
Es beruhigt mich tatsächlich, und das ist jetzt ein kleiner Insider zwischen Fenja und mir, dass du gerade Wochenmarkt gesagt hast. Denn Fenja hat zu Beginn dieses Podcasts immer vom Grünmarkt gesprochen. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Da hat sie gesagt, das sagt man in Bremen so.
Okay, aber ich bin ja auch keine Bremerin. Ich komme ja aus dem Süden, deswegen ist es bei uns der Wochenmarkt.
Okay, ich komme aus Bremen-Nord.
Scheinbar ist es dort ein bisschen speziell.
Da heißt es wirklich Grünmarkt, ne? Ich habe eine Kollegin gefragt, die ebenfalls aus Bremen-Nord kommt oder den gleichen Grünmarkt, Wochenmarkt besucht wie ich und die hat gesagt, das heißt Grünmarkt. Mhm. Aber das ist ja Auslegungssache, ne?
Ist aber auch ein schönes Wort, oder?
Ja, oder?
Ja, Grünmarkt finde ich schön. Vielleicht übernehme ich das jetzt einfach.
Guck mal, überzeugt. Melanie, ich habe jetzt eine Frage. Und zwar, wir hatten schon das Thema Gemüse. Also Simon und ich, vor ein paar Wochen hatten wir G wie Gemüse. Jetzt ist meine Frage, weil wir immer noch so beim Anfänger sind, ne? Ich habe meinen Balkon, ich weiß noch nicht, was ich ausprobieren möchte und so. Gibt es ein Gemüse oder auch vielleicht ein Obst, wo du sagst, das kann jeder, da kann jeder mit starten?
Also ich würde sagen, auch wenn man es vielleicht nicht unter Gemüse rechnen würde, die einfache Kresse ist wirklich etwas, was ja das einfach schon im Namen trägt. Viele kennen das aus dem Kresseigel oder wenn man sich das kauft als kleine Sprossen. Aber diese Pflanze wird tatsächlich auch richtig groß und kann man dann wirklich als wunderbares Salatkraut verwenden. Was auch sehr schön ist, ist die wilde Rauke. Das ist eine mehrjährige Pflanze, die auch so ein bisschen ja wie Rauke oder Rucola schmeckt, ein bisschen schärfer ist. Die ist fast unverwüstlich und dann, ja, jetzt gehen wir schon in den Kräuterbereich, tut mir echt leid, aber die Minze zum Beispiel, auch da hat man auch so die Tendenz, die verbreitet sich oder die breitet sich super gut aus. Man kann fast das ganze Jahr über ernten und ja, schmeckt einfach auch ganz wunderbar.
Sehr cool. Also Simon, weißt du Bescheid?
Ich weiß Bescheid.
Kresse, Minze, Rauke. Bei Rauke habe ich jetzt aber mal eine Frage. Die sieht sich ja extrem aus, ne? Ich hatte Rauke bei mir im Hochbeet und ich hatte danach überall Rauke. Überall, in jedem Gartenbereich, unter den Rosen, überall.
Finde ich persönlich ja super, weil man dann immer denkt, dann hat man Pflänzchen zum Weiterverschenken.
Ja, ja, ich habe da auch tatsächlich auch von geerntet. Ich bin dann immer durch den Garten und habe hier und da immer ein bisschen, wenn ich mal ein bisschen Tomate, Mozzarella habe, ein bisschen. Das war total schön, aber das ist schon wahnsinnig, ne? Also so Rucola oder auch Minze. Minze breitet sich schon sehr, also wenn ich jetzt vergleiche. Kann ich das verhindern? Muss ich dann irgendwie die Blüte kappen, dass das jetzt nicht mehr irgendwie oder... Hast du einen Tipp?
Also die Blüte kannst du natürlich kappen, aber das ist natürlich schön für die Insekten. Die Insekten haben natürlich dann auch was von der Blüte, aber danach könntest du natürlich, bevor die Samen sich dann wirklich dann verbreiten, kannst du natürlich dann die grünen Samenschoten rausnehmen. Und bei der Minze, ja, da ist natürlich der Punkt, die verbreitet sich ja vor allem dann eher auch über die Ausläufer, dass die sich so ausbreitet. Also sie macht sehr, sehr breite Wurzeln und am Ende der Wurzel kommt dann irgendwann mal so ein Pflänzchen hoch. Da würde ich sagen, auf jeden Fall im Topf halten, auch wenn es im Garten ist, dass die sich, wenn sie sich nicht ausbreiten soll, dass man da irgendwie schaut und regelmäßig dann abstechen und weiter verschenken. Damit verjüngt man auch die Pflanze, das heißt, die kriegt wieder neue Power, neue Energie und treibt dann auch hinterher viel schöner aus, wenn man sie auch noch mal ein bisschen gedüngt hat.
Das ist eine schöne Idee.
Ich habe letztens für irgendein Gericht, was ich gekocht habe, so beim Supermarkt so Bündel Minze und Basilikum geholt. Es war am Ende viel zu viel. Kann man sowas eigentlich irgendwie, ich sag jetzt mal, einfrieren oder irgendwie, dass man das in Zukunft noch, oder würdest du sagen, mach einen Smoothie draus? Was ist so dein Tipp, wenn ich jetzt geerntet habe? Also natürlich im Idealfall hole ich das jetzt nicht im Supermarkt in Zukunft, sondern ernte das von meinem Garten. Aber wenn man jetzt meinetwegen, ich sag mal, zu viel hat, Was kann man hinterher damit machen?
Darf ich ganz kurz nochmal auf deine Minze zurückkommen, die du geholt hast? Die würde ich auf jeden Fall mal in ein Wasserglas stellen, weil die wurzelt dann super, super gut.
Okay.
Und wenn du dann eine gewurzelte Minze hast, dann kannst du die auspflanzen, dann brauchst du dir schon mal gar keine neue kaufen.
Okay.
Also ganz wunderbar. Und die kannst du auch dann trocknen. Wenn du die geerntet hast, dann trocknest du die einfach, indem du sie abschneidest und in Bündel aufhängst, so kopfüber. Mhm. Wichtig ist nur, man denkt immer, trocknen muss in der Sonne sein, denn gerade bei Kräutern halt nicht, sondern luftiger Ort, eher ein bisschen schattig, und so nach 2 Wochen, wenn die dann so richtig schön rascheln, dann hast du dann Minze für deinen Tee, für deinen Minztee. Auch wirklich eine tolle Sache, dass man dann nur frisch, sondern auch dann auch getrocknet haben kann. Und beim Basilikum, ja, den kann man, glaube ich, einfrieren. Getrocknet mag ich den nicht so gerne, aber auch den würde ich auf jeden Fall wurzeln lassen, damit du den dann weiter sozusagen dann irgendwie ziehen kannst. Dann brauchst du den auch nicht mehr kaufen und holst dir den dann immer wieder frisch vom Balkon.
Gut zu wissen. Werde ich beim nächsten Mal berücksichtigen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es diesmal weggeschmissen. Aber ich habe ja auch noch nicht den Garten dafür, den Balkon dafür. Das bereiten wir ja bald vor. Da haben wir ja noch ein kleines Projekt vor der Nase.
Sowas geht übrigens auch auf der Fensterbank. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Statistiken du zu Thema Fensterbänke gefunden hast.
Keine.
Aber ich persönlich finde, dass Fensterbänke sowohl innen als auch außen total unterschätzt sind. Weil so ein Balkonkasten, wie man ihn draußen oder vielleicht auch innerhalb des Balkons dann aufhängt, funktioniert ja auch gut gesichert vor dem Fenster. Und es gibt, glaube ich, keinen schöneren Moment, so ein Fenster aufzumachen, sich ein bisschen rauszubeugen und dann loszuschnippeln und zu sagen, ich hole noch ein bisschen was für einen Salat, ein bisschen Rucola oder ein bisschen was weiß ich, einen kleinen Pflücksalat dazu. Superschön.
Ich habe auch noch mal eine persönliche Frage, und zwar Rankgemüse. Wir hatten das Thema Hokkaido, beziehungsweise Kürbis. Simon hatte mich gefragt, was ist dein Lieblingsgemüse? Da habe ich gesagt, Kürbis. Kürbis, habe ich dann gesagt, funktioniert nicht so gut auf dem Balkon. Dann habe ich aber dein Buch gelesen und wurde eines Besseren belehrt. Also es geht. Also Zucchini, Mini-Gurke und sowas, das geht. Aber sag doch mal was zum Rankgemüse, weil ich kenne das von früher aus dem Garten. Der ist unheimlich gewuchert. Ich weiß nicht, wie viele Meter wir im Garten Kürbis und sowas, aber auch Zucchini hatten. Wie funktioniert das auf dem Balkon, wenn ich nur ganz wenig Platz habe?
Also das Wichtigste ist wirklich bei diesen stark zehrenden Pflanzen, die du gerade genannt hast, also die viel Futter brauchen, weil sie einfach sehr groß werden und dann auch nochmal eine Frucht ausbilden wollen. Gerade beim Kürbis, der braucht halt wirklich einen großen Topf, viel Erde und auch regelmäßig Dünger. Also so einen Quadratmeter sollte man dann eben schon einrichten, auch für die Zucchini dann. Und wenn man sagt, ja, wo rankt der denn irgendwie auch hin, oder auch so eine Gurke, wo soll die denn hin? Es ist halt wunderschön, die dann irgendwie am Balkongeländer zum Beispiel entlang zu führen. Oder man kann versuchen, es auch in die Höhe gärtnern, also in die Höhe ranken zu lassen. Haben wir gerade auch drüber gesprochen, wie man den Raum ja auch wirklich in die Höhe dann gut ausnutzen kann. Und das geht natürlich mit einem Kürbis ganz gut. Die Frucht wird natürlich irgendwann schwer. Da muss man ein bisschen anders stützen. Aber ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich hatte auch schon einen auf dem Balkon. Und wenn man dann sagt, Mensch, also ich weiß gar nicht, wohin damit. Es gibt auch kompakte Sorten, muss man sich ein bisschen informieren. Die werden dann wirklich nicht so breit und dann kann man trotzdem einen Kürbis auf dem Balkon.
Darf ich auch mal eine Ranke abschneiden oder ist das so ein absolutes No-Go?
Das machen viele tatsächlich, wenn man einfach sagt, die Ranke nimmt ja sozusagen eigentlich dem Kürbis die Power, um dann eigentlich die in die Frucht rein sollte. Also von daher machen das viele, die schneiden dann die Ranke ab, damit die Frucht dann besonders groß ist. Das ist vielleicht wirklich ein ganz guter Tipp für den Balkon, weil man einfach sagt, okay, wir haben vielleicht nicht so viel Kapazitäten von Seiten Erde, Wasser und Dünger, dass man den dann einfach kappt, sobald der erste schöne große Kürbis dranhängt. Dann hat man vielleicht nur einen, aber der wird dann besonders lecker, hoffentlich.
Den genießt man dann besonders.
Ja.
Melanie, ich habe ein kleines Entweder-Oder für dich vorbereitet.
Wow.
Das Fiese daran, du musst dich entscheiden, okay?
Mhm. Okay.
Gerne im Anschluss auch mit einer kurzen Erläuterung, warum du dich für A oder B entschieden hast.
Mhm.
Gemüse oder Obst?
Obst.
Warum? Kannst du das erklären?
Ja, also ich muss, das ist ja mal die Frage der Voraussetzungen. Gemüse geht natürlich aus meiner Sicht immer eher auf den Balkon. Ich habe mit Gemüse angefangen und ich liebe Gemüse. Aber ich habe doch echt so einen süßen Zahn. Also ein Sweet Tooth, wie man im Englischen so schön sagt. Und deswegen bin ich doch tatsächlich die große Obstesserin. Und ich fand das total toll, als es dann wirklich die ersten Pflänzchen gab, die man auf dem Balkon dann mit Obst sozusagen dann irgendwie haben konnte. Das fand ich ganz toll. Und deswegen, ich habe zwar mehr Gemüse auf dem Balkon, was auch mit den Schnecken im Garten zusammenhängt, aber Obst ist schon toll.
Thema Obst, also ich kenne das so als Spalierobst. Also was funktioniert auf dem Balkon? Das finde ich total spannend.
Es gibt also Spalierobst auf jeden Fall. Das ist ja dieses sehr, sehr flache sozusagen Obst. Es gibt inzwischen Züchtungen auch, die dann sehr kompakt bleiben. Also es gibt wirklich Apfel, Birne, Kirsche, die dann entweder sehr schmal geschnitten sind oder dann wirklich nicht so groß werden, weil die entsprechend veredelt worden sind. Aber was natürlich immer geht, sind die wirklich klassischen Beerenfrüchten. Also die Stachelbeere, die Heidelbeere oder Blaubeere, wie man sie auch nennt, die Johannisbeere, die Himbeere, die Erdbeere natürlich. Also das geht alles wunderbar in einem großen Kübel auch auf dem Balkon. Man muss nur ein bisschen schneller sein als die Vögel ganz oft beim Ernten.
Das stimmt, das ist im Garten ja auch so. Aber muss ich die dann besonders klein halten, weil so ein Strauch wird ja schon sehr groß? Oder ist das dann eben auch, weil du sagst, das ist jetzt eine besondere Züchtung, dass die nicht so groß werden für den Balkon?
Also es gibt im Handel inzwischen besondere Züchtungen, die dann halt etwas kompakter bleiben. Aber man kann ja auch selber ganz gut gegensteuern. Das hat jeder schon mal gemerkt, dass man sagt, Mensch, die Pflanze wird gar nicht so groß wie irgendwie angekündigt oder vorhergesagt. Das liegt vielleicht auch daran, dass dann einfach der Kübel zu klein ist. Man sollte ja wirklich bei Obststräuchern so ungefähr, sagt man immer so 30, 40 Liter ist wirklich vielleicht schon mal so ganz gut, dass diese Pflanze dann auch wirklich was zu futtern einfach hat. Je kleiner es wird, desto weniger Power hat dann auch die Pflanze und desto kleiner wird sie dann auch. Also von daher, man kann die in dem Sinne klein halten, indem man natürlich die Sträucher dann auch entsprechend auslichtet und schneidet. Mein persönlicher Favorit sind auch Hochstämmchen, also gerade bei so einer Stachelbeere. Das ist dann wirklich nur ein Stamm und oben hat man dann diese typische Stachelbeerkrone. Gibt's auch ein Foto in der Pflückbar, hatte ich auch auf dem Balkon. Ist sehr, sehr schön und man kann die unten auch nochmal unterpflanzen. Also mit Veilchen oder auch mit einer Kapuzinerkresse, je nachdem, was man da haben will.
Das ist eine tolle Idee. Stelle ich mir sehr, sehr schön vor. Mhm.
Weiter im Entweder-Oder. Tomate oder Gurke?
Tomate.
Boah, das kam aber schnell. Das kam schnell. Warum kam das so schnell?
Ich liebe Tomaten und ich meine, ich glaube, es gibt irgendwie entweder 3600 oder inzwischen sogar 4000 Sorten an Tomaten, die in der EU allein an Sorten registriert sind. Und weltweit gibt es wahrscheinlich nur noch viel, viel, viel mehr. Und ich hatte mal gesagt, ich möchte alle Tomaten mal ausprobiert haben. Werde ich nie schaffen in meinem Leben. Aber Tomaten war das Erste, was auf meinem Balkon war. Und die Gurke und ich esse sie sehr gerne, aber irgendwie funktioniert das nicht auf dem Balkon mit uns beiden. Und das mussten wir dann lernen. Und dann habe ich gesagt, gut, das mexikanische Mini-Gürkchen vielleicht schon, aber die Tomate muss jedes Jahr auf dem Balkon.
Mutterboden oder Spezialerde?
Mutterboden ist ja etwas, was man im Garten dann vor allem dann hat. Und die Spezialerde, na gut, jede Erde, die man in einem Topf halt hat, ist ein speziell gemischtes Substrat, das man sich gekauft hat oder sich selber zusammengemischt hat. Deswegen empfehle ich wirklich für den Balkon dann auch, damit dann zu arbeiten, weil man einfach nochmal eine ganz andere Struktur dann braucht, als der Boden im Garten es dann bieten kann.
Einen letzten habe ich noch. Buch schreiben oder Buch lesen?
Oh. Ist das wirklich ein Entweder-Oder?
Ja. Du musst dich entscheiden, es tut mir leid.
Buch schreiben. Also Buch schreiben macht schon ziemlich, ziemlich Spaß. Es ist eine sehr intensive Zeit, die man auch mit sich selbst verbringt. Da gehört aber Buchlesen ganz dazu, weil man natürlich auch viel, weil ich viel recherchiere im Netz, in den Büchern, auch viele Studien dazu wälze und so. Deswegen ist das so die kleine Geschichte. Es ist dann Buch schreiben, impliziert bei mir auch immer ganz oft Buch lesen. Edge Badge.
Melanie, wir haben so viel schon gesprochen und es ist wahnsinnig interessant. Ich glaube, wir müssen noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weitere Folgen mit dir machen. Also wir werden dich hoffentlich ganz, ganz bald hier wieder in Oldenburg begrüßen dürfen. Aber wir haben immer den Tipp der Woche. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, und Simon, glaube ich, auch, wenn der dieses Mal von dir kommt. Hast du einen mitgebracht?
Ja, natürlich habe ich einen mitgebracht.
Der Gartenzeit-Tipp der Woche.
Also der Tipp der Woche von mir wäre, ganz einfach mal nichts tun. Und jetzt würde man sich wundern, warum denn nichts tun? Ich habe auf meinem Balkon immer einen Kasten oder einen Topf stehen, da ist zwar Erde drin, aber da mache ich nichts rein. Und das Wundervolle ist, einfach mal zu gucken, was passiert denn mit dem Topf? Was siedelt sich da an? Was bringen vielleicht die Vögel mit? Was setzt sich da von selber ein von anderen Pflanzen, die drumherum stehen? Und ich finde, das ist die schönste und bequemste Art des Gärtnerns, einfach die Natur mal machen zu lassen. Vielleicht ab und zu mal gießen, wenn es denn sein muss. Ansonsten nutzen es die Spatzen dann auch als Sandbad. Aber das finde ich besonders spannend als Projekt, diese Art des Blackbox-Gardenings, wie man es dann auch kennt. Ja, einfach mal nichts tun. Und dann kann man natürlich auch sagen, irgendwas wächst immer. Das ist eins meiner großen Motti. Und man muss sich auch keine Gedanken machen, dass vielleicht nichts daraus wird, weil man hat ja nichts angepflanzt und so ist der Druck dann auch gleich weg.
Das klingt super interessant.
Ist echt, oder? Ein schöner Tipp. Also ich, da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, dass man das so machen könnte. Und ich glaube, das werde ich einfach mal umsetzen.
Weil ja, neues Projekt, würde ich sagen, oder?
Für uns definitiv. Finde ich total spannend. Zum Abschluss.
Danke dafür.
Zum Abschluss. Wir sind ja mit, oder ich bin mit Statistiken gestartet. Ich möchte mit einer Statistik aufhören. Was glaubst du denn, Melanie? Was ist im Bereich Garten und Gärtnern laut Statistiken die unbeliebteste Arbeit?
Rasenmähen.
Leider ist das nicht der Fall.
Schade, das kommt davon, wenn man von sich selber immer ausgeht.
Ja, gut, okay. 25% der Befragten einer Studie von Statista haben tatsächlich Unkrautjäten angegeben.
Ah, ich hab's geahnt.
Was ist an Unkrautjäten so schlimm? Findest du es überhaupt schlimm? Würdest du mit der Statistik mitgehen?
Überhaupt nicht, weil wir müssen über das Thema Unkraut, könnte man ja wirklich nochmal eine ganze Podcast-Sendung machen. Ich finde Unkraut jeden auf dem Balkon zumindest super entspannt, weil man natürlich eine ganz kleine Fläche hat und dann einfach mal ein Gräschen hier zupft und das erdet mich total und man lockert die Erde natürlich auch super dabei nochmal auf. Also man müsste die Arbeit vielleicht ein bisschen anders sehen, dass man sagt, man tut dem Boden was Gutes, den Pflanzen drumherum auch und man lockert dann wirklich nochmal ein bisschen was. Im Garten ist halt immer die Frage, was versteht man als Unkraut? Also ich habe wahrscheinlich sehr viel Unkraut im Garten, würden viele sagen. Ich finde es schön, wenn man einfach Wildpflanzen dann auch integriert und ihnen auch ihren Platz lässt, weil sie natürlich viel für die Tiere tun, weil sie auch den Boden noch mitschützen und weil sie auch wunderschön blühen. Und Unkraut jeden, ja, mein Unkraut ist wahrscheinlich, jetzt sind wir wieder beim Rasenmähen, ist das Gras, das sich dann überall reinzieht, das zupfe ich dann wirklich raus, weil ich es da einfach nicht haben möchte in den Beeten. Das kann schon sehr nervig sein, wenn es sich verwurzelt hat. Aber an und für sich, wenn man den Garten gut pflegt, ein bisschen hinterher ist oder wenn man überhaupt auf dem Balkon gärtnert, weil es einfach sehr wenig ist, ist Unkraut jeden eigentlich eine sehr entspannende und erdende Arbeit, weil man ganz nah an den Pflanzen ist.
Hm. Wie siehst du das, Finja?
Da steige ich vollkommen mit ein. Also was du gerade sagst, das erdet einen oder das ist so was Meditatives. Also ich drücke mich da mal so ein bisschen vor, wenn ich das sehe, oh, ich muss jetzt wieder ein bisschen, irgendwie da wächst das aus allen Ecken raus. Aber wenn ich es dann mache, ist das total schön, ich genieße das.
Also und man guckt ja auch wirklich, ich krabbel wirklich auf dem Boden rum und sehe dann wirklich auch, was da sitzt. Oder ich habe dann auch mal eine Hummel, die dann um mich herumfliegt. Also ich bin dann ganz nah dran und ich überlege bei jedem Pflänzchen, du raus, du nicht. Beim Gras fällt es mir recht einfach, muss ich sagen. Aber es gibt manchmal auch so viele schöne Pflanzen, die ich vorher noch nie gesehen habe, die ich erstmal über eine App bestimmen muss. Und da kommt dann auch manchmal so der ein oder andere Schatz im Garten, den ich wahrscheinlich einfach gehackt hätte, wenn ich irgendwie wahrscheinlich da irgendwie weiter weg gewesen wäre. Also gerade weil ich viel aussehen lasse, ist natürlich dann auch viele schöne kleine Pflänzchen dann dazwischen, die dann da einfach dazugewandert sind.
Ja, geht mir genauso.
Melanie, jetzt darfst du noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Wo, wenn ich jetzt diese Podcast-Folge gehört habe und total begeistert bin von deinem Know-how, wo finde ich dich? Wo bist du auf Social Media? Wo finde ich dein Buch und wie kann ich deinen Blog erreichen?
Also mich findet man immer unter dem Stichwort Kistengrün. Das ist sowohl der Name meines Blogs, das ist mein Instagram-Account. Bei Pinterest findet man mich da und auch auf Facebook. Und ja, dort gibt es dann auch meine Bücher, die kann man sich dort anschauen. Die kann man dann entweder in der Buchhandlung sich besorgen oder dann auch im Internet bestellen. Man kann natürlich auch meinen Namen googeln, dann kommt man auf meine andere Webseite, wo dann natürlich auch mein journalistischer Auftritt ist. Aber ich glaube, unter Kistengrün, das ist eine ganz gute Adresse, ein gutes Sprungbrett, um dann einfach sich weiter zu vernetzen mit mir oder dann halt auch noch mehr zu lernen.
Melanie, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war wirklich eine Bereicherung für unseren Podcast, dass du hier warst. Und ich würde mich, wie Fenia das vorhin schon mal angekündigt hat, sehr, sehr freuen, wenn wir dich nochmal begrüßen dürfen in Zukunft.
Sehr, sehr gerne. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
Ja, auch von mir. Dankeschön und schön, dass du da warst. Ja.